Danke, Jesus, dass du unser Retter bist. Du bist gekommen, angekündigt Jahrhunderte, bevor du auf diese Erde gekommen bist. Danke, Herr. Und heute dürfen wir den Segen, den du verheißen hast, in Anspruch nehmen. Wir haben einen wunderbaren Gott. Amen.
Amen.
Amen. Vielleicht sind einige jetzt enttäuscht, ich habe keine Adventspredigt. Die Überschrift meiner Predigt lautet: Vergeben und freigesetzt von Schuld. Natürlich hat das ja mit Jesus zu tun, denn ihm haben wir das zu verdanken, dass uns vergeben ist. Ich möchte kurz einen Rückblick geben auf vor 5 Monaten. Denn da habe ich auch hier gepredigt und die Überschrift war damals: Vergeben, geheilt und befreit. Und wir hatten damals auch die Worte gelesen, die Jesus in Nazareth, also seiner Heimatstadt, in der Synagoge gelesen hat und darüber gepredigt hat. Und ich lese diese Worte jetzt auch wieder als Einstieg. Steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 4, Verse 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung und zu verkündigen den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, und der Vers 19, um zu verkündigen das angenehme Ja unseres Herrn. Dann sagte Jesus zu seinen Zuhörern in der Synagoge, und heute, wo er diese Worte hört, hat sich die Aussage des Propheten erfüllt. Und ich glaube, dass die Zuhörer mit den Köpfen geschüttelt haben. Was soll das? Und es ist echt stark, so etwas zu sagen: Vor euren Augen hat sich diese Prophetie erfüllt. Ich bin es, der verheißen wurde. Aber wir wissen heute, weil wir zurückblicken können, dass Jesus es wirklich gewesen ist, der damals zu seinem Volk diese Worte gesprochen hat. Und beim letzten Mal, da hatte ich 3 Kernaussagen aus diesem Text zusammengestellt, und zwar erstens vergeben und freigesetzt von Schuld. Und diese Aussage möchte ich heute vertiefen. Dann das zweite war Heilung von Krankheiten und verletzten Seelen. Und das dritte war Befreiung von Bindungen. Das kommt später im Laufe des nächsten Jahres. Aber das Thema heute: Vergeben und freigesetzt von Schuld. Ich hatte diesen Text jetzt gelesen, wo Jesus in Nazareth predigt. Und ich finde diesen ersten Satz, den er sagt, so maßgebend. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das sagt Jesus über sich selbst. Der Herr hat mich gesandt und gesalbt. Womit? Mit einer guten, super guten Botschaft. Und diese Botschaft war an die Zuhörer gerichtet. Und damals werden sich sicherlich einige angesprochen gefühlt haben mit dem Auftrag, den Armen. Und das Wort, was hier mit Armen übersetzt wurde, das hat im Griechischen mehrere Bedeutungen. Es kann auch hilflos heißen oder Bedürftige. Oder es sind Menschen, die sich aus eigener Kraft nicht retten können oder dass sie sich nicht helfen können aus eigener Kraft. Solche Leute sind die Adressaten gewesen, die Jesus hier speziell im Blick hatte. Und heute wollen wir diesen einen Aspekt der guten Nachricht genauer betrachten. Frage: Was bedeutet es für dich? Meine Schuld wurde mir vergeben. Was bedeutet es für dich? Und ich glaube, das kann eigentlich nur der Mensch aus vollem Herzen beantworten, der einmal tief drin gesteckt hat, in dem Sumpf der Sünde oder was auch immer ihn belastet hat. Und wie wohltuend ist es dann, wenn man einen Ausweg findet oder wenn einem geholfen wird. Aus der Bibel, da wissen wir, egal, was wir gemacht haben, egal. Es gibt immer einen Weg, einen Ausweg. Es gibt immer einen Ausweg aus dem Sumpf der Sünde heraus. Warum oder woher wissen wir das? Die Bibel lehrt uns ja, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und er hat alle Verfehlungen, die wir jemals begangen haben, also die vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen, hat er bereits getragen. Er wurde mit unserer Schuld belastet, um uns zu entlasten. Das bedeutet aber auch, dass du mitunter die Folgen deines Fehlverhaltens tragen musst. Wenn du irgendjemanden beleidigt hast, ist das sicherlich gut, wenn man sich entschuldigt. Oder wenn man irgendwas gestohlen hat, dass man es zurückgibt. Ich denke, da verstehen wir uns. Das gehört natürlich auch zu dieser Botschaft dazu. Und jetzt möchte ich mit euch so ein bisschen in die Theologie eintauchen. Ich liebe das. Und zwar, wie war der Weg in die Freiheit im Alten Bund oder im Alten Testament, wo es uns aufgeschrieben ist? Um das Opfer von Jesus richtig zu erfassen und zu verstehen, da machen wir einen kleinen Abstecher in den sogenannten Alten Bund, den Gott mit Mose auf dem Berg Sinai geschlossen hat. Und ich lese mal aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 28, den ersten Vers. Und da heißt es: Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchster über alle Nationen der Erde stellen. Im Alten Bund war der Weg in die Freiheit verbunden mit der Umkehr vom falschen Leben hin zu einer gerechten Haltung, zu Gehorsam, zu einer Gesinnung, wo man ein reines Herz dem Schöpfer Gott gegenüber haben konnte. Und der Weg zu einer Veränderung der Gesinnung war im Alten Bund das Befolgen der Vorschriften, also der Gebote, die Gott damals seinem Volk gab. Und wir wissen heute, und das wussten die Leute damals auch, das kriegen wir irgendwie nicht hin. Und schon der Prophet Jesaja Also ich liebe ja den Propheten Jesaja, der so oft über den Messias prophezeit, obwohl er Jahrhunderte vorher gelebt hat. Er kannte ihn ja noch nicht, wir kennen ihn doch heute. Und in Jesaja Kapitel 1, Vers 18, da heißt es, so spricht der Herr, kommt, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sind sie so rot wie Purpur, will ich euch doch reinwaschen wie weiße Wolle. Ich weiß nicht, ob damals die Menschen diesen Bibelwort verstanden haben. Dieses Bibelwort verstanden haben. Was für eine starke Zusage. Selbst blutrote Sünde soll weiß wie Schnee werden. Übrigens, damals wie heute, Gott hatte nie die Absicht, sein Volk zu verdammen oder zu zerstören. Nie. Und er bot ihm, also seinem Volk, immer wieder Gnade an. Gnade und Vergebung. Es gab nur eine Bedingung. Und diese Bedingung heißt Buße, dieses Fremdwort. Sinn ändern, Gesinnung verändern. Den Irrtum von verkehrten Wegen zugeben. Sich vom Bösen abwenden und zu Gott zurückkehren. Denn Jesaja spricht im nächsten Vers, also Jesaja 1, 19, wenn ihr mir von Herzen gehorcht, dann könnt ihr wieder die herrlichen Früchte eures Landes genießen. Denn wir wissen aus der Geschichte Israels, dass sie, wenn sie von Gott sich entfernt haben und fremden Göttern nachgelaufen sind, es gab ständig Zoff. Sie haben richtig Probleme bekommen und viele von ihren Landsleuten mussten das Leben lassen. Und die Ursache war eigentlich, sie liefen verkehrten Göttern nach. Und die Bedingung für Gottes Segen im alten Bund war Gehorsam. Und das heißt, hieß damals Befolgen von Vorschriften, die Gott seinem Volk gegeben hat. Und jetzt kommt das Interessante, was lehrt uns der neue Bund? Wir dürfen, und das möchte ich als Grundlage jetzt sagen, wir dürfen niemals vergessen, wer wir durch Jesus sind. Geschaffen von einem vollkommenen, liebenden Gott, der sich selbst opferte, um uns zu retten und zu heilen. Ihr Lieben, das dürfen wir niemals vergessen. Das ist das, was unser Herr für uns getan hat. Im neuen Bund ist der Weg in die Freiheit und auch die Umkehr vom falschen Leben wichtig. Gehorsam, wichtig, dem Wort Gottes gegenüber. Die Herzenshaltung, dem Willen Gottes zu verändern oder besser gesagt, verändern zu lassen, wichtig. Aber diese Änderung der Gesinnung und damit die Änderung der inneren Einstellung ist jetzt nicht mehr die Folge vom Einhalten religiöser Vorschriften und Gesetze, so wie im Alten Bund, sondern geschieht durch das, was Gott verheißen hat. Schon im Alten Bund. Und ich finde das so genial, dass im Alten Bund eine Aussicht dem Volk gegeben wurde auf eine Zeit, die noch hunderte von Jahren in der Zukunft lag. Und ich lese mal vom Propheten Jeremia. Der schreibt das so klasse und so treffend. Jeremia 31, Vers 33. Der neue Bund, und hier ist vom neuen Bund schon die Rede, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Und es soll ihr ganzes Denken und ihr ganzes Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich finde das so stark. Und ihr Lieben, wann ist diese Verheißung in Erfüllung gegangen? Buchstäblich? Zu Pfingsten. Als der Heilige Geist auf diese Erde kam. Jesus war schon wieder bei seinem Vater im Himmel. Seine Zeit auf dieser Erde war beendet. Und er hat zu seinem Volk gesagt, wartet, bis ihr diese Kraft aus der Höhe bekommt. Ja, und in der Apostelgeschichte lesen wir, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen, wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jedem Einzelnen von ihnen niederließ. Und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihnen eingab. Seit Pfingsten sind alle Christen, alle Menschen, die Jesus als ihren Erlöser und Herrn angenommen haben, mit diesem Heiligen Geist ausgerüstet. Denn ohne ihn könntest du niemals sagen, Jesus ist mein Herr. Also, der Heilige Geist ist in dir, er ist in mir. Und ihr Lieben, das ist eine Dimension, die es im alten Bund nur vereinzelt gab. Und das ist so stark. Und ich könnte hier richtig ins Schwärmen kommen. Entschuldigt bitte. Aber das berührt mich so stark, wie Erfüllung Jahrhunderte vor Jesu Erdenleben danach in Erfüllung ging. Und der Paulus, von dem ja die meisten Briefe geschrieben sind im Neuen Testament, und er schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, und wenn du deine Bibel dabei hast, schlag mal auf. 1. Korinther 15, Vers 47 und 48. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Da finde ich, kommt das sehr schön rüber. 1. Korinther 15, 47 und 48. Da ist die Rede von Adam, den ersten Menschen, den Gott erschuf, aus Staub von der Erde. Und dann heißt es weiter, aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Soweit, denke ich, so klar. Vers 48, so wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören, sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Hey, du trägst himmlisches Leben in dir. Was für ein Segen. Himmlisches Leben in uns durch Christus. Und Paulus, der erklärt es auch noch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21, da heißt es dann, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war. Und jetzt hört bitte gut zu. Mit all unserer Schuld beladen und verurteilt. Warum hat er das getan? Damit wir freigesprochen sind. Von all unserer Schuld. Und wir können vor Gott dem Vater bestehen. Das ist so groß. Paulus unterstreicht das im Römerbrief nochmal. Entschuldigt, wenn das jetzt ein bisschen theologisch wird. Aber es ist so stark. Römer 8, so die ersten vier Verse. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Hey, hast du verstanden? Wenn du mit Jesus verbunden bist, wirst du von Gott nicht mehr verurteilt. Auch wenn du Mist gemacht hast. Wenn du verkehrte Entscheidungen getroffen hast. Oder wenn du etwas getan hast, was Gott nicht gefällt. Wer mit Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Denn für ihn gilt nicht länger das Gesetz der Sünde und des Todes. Es ist durch ein neues Gesetz aufgehoben. Nämlich durch das Gesetz des Geistes Gottes, der durch Jesus Christus das Leben bringt. Und der ist in uns. Wie ist es dazu gekommen? Und nun schwenkt Paulus einen Blick zurück in den alten Bund. Das Gesetz konnte uns nicht helfen, so zu leben, wie Gott es gefällt. Es erwies sich als machtlos gegenüber unserer Sünde. Und darum sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er wurde Mensch und war wie wir der Macht der Sünde ausgesetzt. An unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich. Er hat sie getragen, deine und meine Schuld. Er hat sie für uns getragen. Und so ist die Sünde machtlos geworden. Vers 4, so kann sich in unserem Leben der Wille Gottes erfüllen, wie es das Gesetz schon immer verlangt hat. Denn jetzt bestimmt Gottes Geist und nicht mehr die sündige menschliche Natur unser Leben. Ihr Lieben, du wirst, oder mancher wird vielleicht denken, das ist bei mir noch nicht so. Bei mir bestimmt der Geist noch nicht immer mein Leben. Und ich kann euch verraten, bei mir auch nicht. Aber eins weiß ich, wenn ich daneben liege und meine sündige Natur mal wieder durchkommt, ich habe einen Vater im Himmel, der nicht meine sündige Natur sieht, sondern der seinen Sohn sieht, der meine sündige Natur sich selbst aufgeladen hat und dafür verurteilt wurde. Ich darf frei sein. Das ist heute nichts Neues, was ich sage, aber ich finde, das muss ganz fest in unserem Herzen verankert sein. Die Vergebung von Sünden bringt den Menschen in eine ganz besondere Position, und zwar in eine Position der Freiheit. Das heißt, dein Gewissen ist entlastet durch die Gnade unseres Herrn. Und durch diese Gnade haben wir sogar einen Platz im Himmel. Wenn wir hier uns verabschieden, dann haben wir einen Platz im Himmel, wo wir hingehen dürfen. Ja, im Epheserbrief, da schreibt der Paulus, zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben. Weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Und diese gute Nachricht, die sich auf das Erlassen von Schuld bezieht, bringt den Menschen Segen, Frieden, Freiheit. Und das allein ist Gnade. Und nicht der Lohn von guten Taten. Das hätten wir manchmal gern. Herr, ich hab so was Tolles gemacht und guck doch mal. Nein, Gnade ist es, nichts weiter. Das heißt natürlich, klar, wir sollen schon Gutes vollbringen und ich denke, das machen wir auch gern. Denn wir wissen ja, dass wenn wir Menschen segnen, das erfüllt uns selbst. Ja, ein sehr wichtiger Teil des Evangeliums. Und ich möchte jetzt noch einmal zusammenfassen. Bin jetzt fast durch. Am Anfang hatte ich diesen Bibeltext gelesen, den Jesus in seiner Heimatstadt selbst zitierte. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen diese frohe Botschaft zu verkündigen und so weiter. Ihr erinnert euch. Und den letzten Vers, den er da zitiert, und den Zerschlagenen Freiheit zu bringen und zu verkündigen das angenehme Jahr des Herrn. Und der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, frohe Botschaft zu verkündigen. Und die Vergebung, von der wir oder worüber wir nachgedacht haben, ist nur möglich durch das Opfer von Jesus. Um diese gute Nachricht zu empfangen, gibt es nur eine Bedingung. Du musst an ihn glauben und ihm vertrauen. Jesaja schreibt, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht der Gerechte viele gerecht machen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Jesaja 53, Vers 11 war das. Und hier möchte ich nochmal in den Text ein bisschen einsteigen. Ich denke, so viel Zeit haben wir vielleicht noch. Hier heißt es, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das Wort, was hier mit Sünden übersetzt wird, heißt im Hebräischen Avon. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist. Im Hebräischen gibt es drei Worte für Sünde. Einmal dieses Avon, dann Pesha und Shatta. Aber hier ist dieses Wort Avon in diesem Text enthalten. Und was beinhaltet diese Art von Schuld? Und das finde ich so genial, als ich das einmal studiert habe. Dieses Wort wird meist übersetzt mit Ungerechtigkeit, Missetat, Vergehen, Sünde, Schuld und so weiter. Aber dieses Wort beinhaltet auch eine Freisetzung von Generationsflüchen. Und dieses Wort steht auch im 5. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 5, wo es, da sind ja die 10 Gebote, und wo es heißt, das Volk Gottes soll keine fremden Götter dienen und sich nicht vor ihnen sie anbeten. Denn die Folge davon, und ich zitiere mal den Vers 5 aus 2. Mose 20, bete sie nicht an, diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld, also hier wieder Avon, der Väter heimsucht an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Und daneben eine gute Botschaft. Die Generationsflüche sind gebrochen, weil Jesus sie getragen hat. Was mache ich, wenn ich in meiner Familienbiografie sehe, da sind immer wieder Verhaltensmuster, die nicht okay sind. Und auch bei mir sehe ich das vielleicht. Sprich mit Jesus drüber und sage ihm Danke, dass du Generationsflüche selbst gebrochen hast. Der Prophet hat das vorausgesagt. Jesus hat es erfüllt. Eine wunderbare Botschaft. Der Segen, dass uns vergeben ist, steht für alle bereit. Für alle, die ihn als ihren Retter erkennen und ihr Leben ihm übergeben, ihn aufnehmen. Diese frohe Botschaft, von der Jesus in Nazareth sprach, die brachte er durch die Kraft des Heiligen Geistes zu seinem Volk damals. Und er bringt und brachte diese Botschaft zu uns. Zu uns, die wir jetzt leben. Und er hat dir und mir auch den Auftrag gegeben, genau wie Jesus ihn damals von seinem Vater bekommen hat, in Nazareth zu predigen. Und auch wir haben den Auftrag, diese Botschaft, diese gute Botschaft, den Menschen zu geben, die sie brauchen, den Ungläubigen. Wie? Das haben wir in den Predigten der vergangenen Wochen gehört. Manchmal sind es Worte, die gesagt werden müssen. Oder müssen, aber sehr häufig ist es unsere Gestik, unsere Körpersprache, unsere Liebe, die wir zum Ausdruck bringen. Wir sind Botschafter an seiner Stadt. Das beinhaltet auch, sei nachsichtig mit den Fehlern deiner Geschwister. Hab ein weites Herz, liebe sie, auch wenn sie anders sind als du und dir manchmal auf die Nerven gehen. Liebe sie, Gott liebt sie auch. Die gute Botschaft in der Befreiung von Schuld und Bedrückung kann jeder erleben, der den Herrn in sein Leben eingeladen hat. Danke, Jesus, dass du heute hier bist in diesem Gottesdienst. Danke für diese Botschaft der Erlösung durch dein Opfertod am Kreuz. Danke, Herr, wir sind frei. Wir sind frei von jeder Bedrückung, denn du hast uns freigesetzt. Amen. Wenn es dir schwerfällt, diesen Erlöser Jesus anzunehmen, und ihm Vertrauen zu schenken, dass er all deine verkehrten Dinge getragen hat, dann such dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst. Nachher werden wir unterm Kreuz uns treffen. Und wenn du Jesus als deinen Herrn vielleicht neu einladen willst, komm zum Kreuz. Wir beten gern mit dir. Oder Jesus ist vielleicht noch nicht dein Retter. Du kennst ihn vielleicht noch nicht, hast vielleicht von ihm gehört oder bist eingeladen worden und darum bist du hier in diesem Gottesdienst. Gibt es so jemand, der heute zum ersten Mal hier ist, weil er eingeladen wurde und keine Ahnung von Jesus hat? Gibt es jemand hier? Anscheinend nicht. Okay, aber dann sollte sich das in Zukunft ändern. Wir müssen die Leute von draußen hier reinkriegen, damit sie diese gute Botschaft hören. Jesus ist da und er ist für dich da. Also wie gesagt, Einladung nachher, Treff am Kreuz. Und jetzt sage ich nochmal Amen.